Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, heute herzlich willkommen, Frau Maria Roth. Ich freue mich ganz besonders, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich habe Sie tatsächlich noch ein bisschen miterleben dürfen, denn Sie ist unsere ehemalige Amtsleiterin, die über viele, viele Jahre das CVA Stuttgart mit begleitet haben. Und ich freue mich tatsächlich jetzt riesig, mit Ihnen ein bisschen über die alten Zeiten reden zu dürfen.
Fangen wir doch gleich mal an. Sie sind 1977 quasi fertig geworden mit der Staatsprüfung und auf den Arbeitsmarkt gekommen. Wie war die Situation damals?
Die Arbeitsmarktsituation war richtig schlecht. Ich habe mein Examen im März abgelegt und dann erst einmal ein Vierteljahr war ich arbeitslos. Und zum Glück wurde damals diese neue Einrichtung einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vom Land aufgelegt und ich durfte dann am 1. Juli 77 im Trinkwasserlabor hier anfangen. Parallel zu der dortigen Laborleiterin, die ein Vierteljahr später in Pension ging. Also ich hatte eine qualifizierte Einarbeitung in das Trinkwasserlabor.
Das hieß tatsächlich Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Ja, ABM-Maßnahme, das war damals was ganz Neues und man wollte quasi die Jugend nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen nach dem Studium und da wurden ABM-Stellen aufgelegt von der Landesregierung. Und ich war eine der Ersten, die so eine Stelle bekam.
War letztendlich ja eine glückliche Fügung, weil Sie haben jetzt angefangen, 77 im Trinkwasserlabor. Das war ein Startschuss für eine lange Karriere in der Lebensmittelüberwachung. Wie war es denn damals?
Ja, Trinkwasser ist nicht Lebensmittelüberwachung. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Ja? Trinkwasser, da wird die Trinkwasserverordnung überprüft. Und alles, was ich im Studium über die Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelchemie gelernt hatte, die brauchte ich in meinen 13 Jahren Trinkwasser im Prinzip nicht.
Okay. Heißt?
Ja, also wenn Sie in einem großen Amt sind, wo alle irgendwie Lebensmittel untersuchen und Sie machen etwas Separates, Extras, dann hat es, finde ich, große Vorteile. Dann hat man nämlich freie Hand, weil auch die Amtsleitung hat es jetzt nicht so interessiert, was wir im Wasser machen. Ja, und ich habe am Anfang natürlich die gleichen Untersuchungen gemacht wie meine Vorgängerin, also Wasserkonstanz, also Härte, Nitrat, Chlorid, und noch ein paar Schwermetalle untersucht in den Brunnen hier im Regierungsbezirk. Und der Sinn war, wenn das Wasser nicht konstant in den Inhaltsstoffen war, dann war der Verdacht nahe, dass Oberflächenwasser in den Brunnen einsickert. Und dann ist das ein Problem für die Mikrobiologie. Und das habe ich eine Weile gemacht und parallel dazu kam dann ein Grenzwert für Chloroform. Chloroform kann in Wasser entstehen, wenn Sie das Wasser chloren müssen. Und die großen Fernwasserversorgungen haben natürlich immer eine Spritze Chlor in das Trinkwasser gegeben für den Transport, dass es unterwegs nicht aufkeimt. Aber unsere Fernwasserversorgungen haben gutes Rohwasser gehabt. Also denken Sie an die Bodenseewasserversorgung, die aus großer Tiefe das Wasser entnimmt. Da ist kein Dreck mehr drin. Oder die Landeswasserversorgung. Aber ich habe dann gedacht, gut, schauen wir mal, ob wir irgendwo Chloroform finden. Wenn es einen neuen Grenzwert gibt, muss man ja als Amt da auch mal gucken, ob was hier los ist. Mit Chloroform haben wir, wie erwartet, kein Problem gehabt. Aber ich fand in vielen Grundwasserbrunnen, die direkt als Trinkwasser genutzt wurden, andere Chemikalien, nämlich Tri- und Perchloethylen. Das sind chemische Reinigungsmittel, das sind Entfettungsmittel, die man in der metallverarbeitenden Industrie verwendet, Galvanik, Galvanisierbetriebe, also eigentlich überall große und kleine Firmen verwenden dann tonnenweise diese Chemikalien. Und jetzt war das plötzlich im Wasser drin. Und ich sagte, ja, wie soll man denn das beurteilen? Ich habe ja gar keinen Wert. Wie viel darf da drin sein? Und mein Amtsleiter, der Herr Mietke damals, bestärkte mich auch darin, also das gehört ins Wasser nicht rein, da darf eigentlich nichts drin sein. Ja? Und ich habe dann in meinen Gutachten einfach den Grenzwert für Chloroform genommen und sagen, Chloroform entsteht durch die sinnvolle und notwendige Chlorung von Wasser unter Umständen. Das war, glaube ich, 20 Mikrogramm pro Liter. Und also Tri und Per darf auf keinen Fall mehr drin sein. Ist auch ein chlorierter Kohlenwasserstoff, ein anderer zwar, aber ich habe das, die Juristen sagen, einen Analogschluss getätigt.
Und es war außergewöhnlich zu der Zeit, oder wie?
Ja, also die Wasserversorgungsunternehmen, die waren in heller Aufregung. Ja, das muss man gerade sagen. Denn im Prinzip heißt es, wenn etwas im Wasser drin ist, im Trinkwasser drin ist, was nicht rein, man muss die Wasserversorgung abstellen.
Das wäre die logische Konsequenz daraus.
Genau, abstellen. Jetzt, ich meine, Trinkwasser abstellen in einer Gemeinde, dann tut die Dusche nicht und auch die WC-Spülung tut es nicht mehr. Also dann muss man also sagen, unter Umständen, man muss die Leute warnen, informieren und sagen, man darf es vielleicht nur noch fürs WC verwenden. Das ist natürlich alles, also wirklich eine heiße Kiste. Und ich meine, was das Angenehme war bei diesen Wasserversorgungsunternehmen, die haben einen hohen Ethos gehabt, einen richtigen Stolz. Sie wollten einwandfreies Trinkwasser den Leuten geben. Das war nicht, dass sie da jetzt irgendwie Profit rausziehen wollten und unbedingt das eigene Grundwasser als Trinkwasser verkaufen, sondern die hatten richtig, ja, man kann schon sagen, ein ethisches Konzept. Sie wollten einwandfreies Wasser den Verbrauchern geben. Öffentliche Trinkwasserversorgung war ein öffentliches Gut. Die Öffentlichkeit stand dahinter. Umso größer war natürlich die Aufregung. Und ich habe dann gesagt, ja, also der Grenzwert, also bis zu den 20 Mikrogramm könnten wir vielleicht einmal gehen, aber mehr nicht, gell? Und die einen stellten dann ihre belasteten Brunnen ab und bezogen beispielsweise von der Fernwasserversorgung Kontingente. Die anderen legten in das Nachbardorf, wo noch gutes Wasser gab, eine fliegende Leitung. Den Begriff kannte ich vorher auch nicht. Das sind praktisch Feuerwehrschläuche, ja, okay, die man rasch von A nach B verlegen kann, aber natürlich wenige Kilometer, gell? Also das geht, und das geht auch nur im Sommer. Also wir fingen da, im Frühjahr kamen die ersten Befunde, gell? Also im Winter kann man nicht mit fliegenden Leitungen.
Das friert halt ein, oder? Das friert halt einfach ein.
Ja, genau. Und dann habe ich natürlich rumgefragt in deutschen Landen, wie denn die anderen Leute mit diesem Problem umgehen. Und dann hieß es, ach, wir haben das Problem nicht. Und dann sage ich, also ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Schau doch einfach erstmal nach. Ja? Also metallverarbeitende Betriebe gibt's überall, nicht nur in Baden-Württemberg. Und chemische Reinigungen gibt's auch überall. Und ja, also wir in Baden-Württemberg haben halt 70% unserer Wasserversorgung mit Grundwasser getätigt. Und das war natürlich dann schon ein größeres Problem bei uns, also zum Beispiel bei den Ländern, die am Rhein entlang ihre Wasserversorgungen hatten. Die haben aufbereitetes Rheinwasser, die haben eher Probleme mit Chloroform gehabt, aber nicht mit Tri- und Perchloroethylen. Also ich habe in meinem ersten Jahr, wo wir die Untersuchung gemacht, 4 Wasserwerke stillgelegt. Das will schon was heißen, gell? Ich war da jetzt nicht stolz drauf, aber meine Sicht war, ich bin von der Überwachungsseite und das Trinkwasser heißt nicht nur so, sondern es ist Wasser zum Trinken in deutschen Ländern. Aus dem Wasserhahn kann man das Trinkwasser trinken. Und da waren wir eigentlich auch mit den Wasserwerken in einer Meinung, aber die haben halt schon Probleme gehabt. Man kann das natürlich auch aufbereiten, aber eine Trinkwasseraufbereitungsanlage, um die Chlorierte rauszuholen, das ist ganz schön teuer und das baut man nicht geschwind mal im halben Jahr hin, ja. Und dann habe ich noch das Zweite, was ich dann damals mitveranlasst habe. Ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir, wenn das Grundwasser verunreinigt ist, das erst im Trinkwasser feststellen. Das muss doch vorher passieren. Wer ist denn fürs Grundwasser zuständig? Ja, da gab es bereits eine Behörde, die Landesanstalt für Umweltschutz. Aber die haben eher Luftverschmutzung und solche Sachen gemacht. Also mit dem Grundwasser waren die nicht so richtig drin. Aber die kamen dann auch dazu und haben auch gemessen. Und die nächste Stufe war, dass bei unseren ganzen stillgelegten Wasserversorgungsanlagen herauskam, dass es einmal aktive Firmen waren, wo während des Prozesses diese Lösemittel ausliefen, aber auch stillgelegte Firmen, also die insolvent wurden, pleite gingen. Und diese Firmen haben oft natürlich die Firma halt überlassen, dann hat es ein anderer gekauft, dann hat er es abgerissen und dann war da so ein Becken mit klarer Flüssigkeit, wo man nicht so recht wusste, was ist. Dann fiel der Bauschutt da rein und die Flüssigkeit schwappte über und ja, so kam es dann ins Grundwasser. Und dieses Tri- und Perchloroethylen hat die tolle Eigenschaften, klar und farblos zu sein. Wenn Sie das also irgendwo verschütten.
Sehe ich nicht mehr, das ist dann weg.
Genau, das ist einfach weg, das ist fantastisch, das merkt man gar nicht, wenn man herumschweinert. Ja? Also in einer Firma, wo wir dann vor Gericht waren, da haben die mir erklärt, wie sie das Tri und Per von A nach B transportieren. Ja, in Eimer, ja, da sage ich ja, wenn sie mit dem Eimer da über den Hof wackeln, schwappt es mal über. Ah ja, aber das sieht man ja nicht. Ja? Also allein, dass das so farblos war und so, wenn sie Öl verschütten, das merken sie gleich, da passen sie auf. Aber bei Tri und Per, da war überhaupt kein Bewusstsein dafür da, dass das Grundwasser ein Gedächtnis wie ein Elefant hat. Wenn das mal unten war, bei 8 Grad Grundwassertemperatur. Unten sind keine Keime mehr. Das wird nicht abgebaut. Ja?
Bis es dann wieder im Trinkwasser bei uns oben landet.
Genau, genau, im Trinkwasser. Wir trinken es und der Mensch baut es ab. Also das war die einzig gute Nachricht, die ich für die Verbraucher hatte. Tri- und Perchloroethylen wird nicht beim Menschen angereichert, sondern der Mensch baut es in der Verdauung ab. Als ich das mal bei einer großen Veranstaltung in Böblingen in der Turnhalle sagte, also man baut es ab, es reichert sich nicht an, wurde ich von den Anwesenden schier gesteinigt über meine saloppe Bemerkung. Gell? Dabei wollte ich eigentlich nur die Aufregung runterbringen. Ja,
ja, das ist ja wirklich zum Auftakt deiner Karriere ein großer Fall, wenn man von ohne Grenzwert herkommt und sagt, ich beanstande jetzt und es werden dann hier Wasserversorger ziemlich angegangen und co. Hat es dann Auswirkungen auf den Bund gehabt oder sowas? Oder
ja,
persönlich so?
Ja, auf jeden Fall. Also später hat dann das Institut für Wasser, Boden, Lufthygiene, das war BOLU, dort saß die Trinkwasserkommission und die haben dann erstmal mich eingeladen, ich soll mal unsere Ergebnisse vorstellen. Und dann haben die Wasserwerke gesagt, wir brauchen unbedingt einen Grenzwert. Wir können nicht Kosten verursachen für unsere Gemeinden ohne Grenzwert. Also wir brauchen das. Und dann kam das so ein halbes Jahr später, haben die dann, oder ein Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, haben die dann einen Grenzwert bundesweit festgelegt und haben auch gesagt, dass die anderen Bundesländer Untersuchungen machen müssen. Und natürlich, wie es Amen in der Kirche, jeder hat natürlich das Tri und Per im Grundwasser gefunden. Ja.
Also das heißt, ab und zu muss man doch einfach mal trommeln, damit irgendwas passieren kann.
Ja, ja, und für mich war das natürlich auch total spannend. Ja. Ich bin dann mit den Geologen rausgegangen. Und wo kann es denn herkommen? Ja. Ja. Und da habe ich gelernt, dass die unterirdischen Schichten oft ganz anders aussehen als die Oberfläche. Ja. Also wenn Sie denken, naja, hier oben ist der Parkplatz, da unten ist der Brunnen. Wenn am Parkplatz was ausläuft, zum Beispiel eine große Firma hat einen Tanklaster mit Tri entleert und dann sind ja da so Schläuche, kuppelt man es ran, tut es in den eigenen Tank und wenn man den Schlauch nicht leer laufen lässt, dann sind halt auch noch ein paar Liter im Schlauch übrig und dann läuft es über den Parkplatz. Gell. Da haben wir gesagt, ja klar, die Verunreinigung da unten kommt von da oben. Und komischerweise war das nicht der Fall, weil unterirdisch lief das gerade so rum. Ja? Also die Verunreinigung lief praktisch den Berg hinauf. Ja?
Okay.
Man hat einen Pegel gebohrt ringsum, um zu sehen, wo fließt es denn hin. Denn wenn es heute hier ist und es wird weiter verbreitet, dann muss man die Unterleger, die dann demnächst verunreinigte Brunnen haben, warnen. Und das war natürlich oberspannend. Und ich meine, damals war der Außendienst von mir natürlich auch echt eine bequeme Sache. Ich forderte beim Regierungspräsidium einen Wagen samt Fahrer an und bin als 25, 26-jährige Junglebensmittelchemikerin vorgefahren, ja, vor Ort. Das sah dann schon da gleich nach was aus.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Heute undenkbar, oder?
Und meine Fahrer waren immer ganz begeistert, was bei uns alles los ist. Die haben mir dann auch geholfen, die Wasserkisten zu schleppen und so. Also das war eine sehr schöne. In der Regel, wenn es natürlich geregnet hat und man in dem Schlamm rumspaziert ist, das war natürlich nicht so gut und das Auto dreckig wurde. Und sie haben mir dann gesagt, also das kann man waschen lassen, machen Sie sich keine Sorgen ums Auto, fand ich auch nicht.
Super. Also Sie haben eine ganze lange Zeit Trinkwasser gemacht, aber dabei ist ja nicht geblieben. Ich habe hier in Ihrem Lebenslauf entnommen, da sind Sie danach abgeordnet worden auch noch und so zu einer Führungsakademie. Und da ging es aber irgendwie weiter. Wie kam es dazu? Oder was steht da dahinter? Ja, was steht da dahinter?
Ich war im Ministerium, in dem Referat Lebensmittelüberwachung und habe zum ersten Mal wieder in meinem ursprünglichen Rechtsgebiet gearbeitet. Und mein damaliger Chef hat dann gemeint, nach einem Dreivierteljahr, ob ich nun mal an die Führungsakademie gedacht hätte. Und da sage ich, ja, ich habe mir denn ihre Prospekte schon angeschaut. Die hat der Lothar Späth ja gegründet, die Führungsakademie, 5 Jahre vorher. Aber die tolle Leute, die da suchen, also das bin ich nicht. Habe für mich beschlossen, naja, ist nix. Und er hat gemeint, ha, ich könnte es doch mal probieren. Und dann bin ich natürlich auf Wolken aus diesem Gespräch heraus und habe gesagt, klar, das mache ich, ja. Da musste man ein Assessment Center machen, 2 Tage. Wurde man dann geprüft, ob man Führungseigenschaften hat, ob man Ideen hat, ob man für den Minister eine Rede schreiben kann, lauter so Zeugs, gell. Verrückt, habe ich ja vorher alles nicht gemacht, gell. Und es haben sich doppelt so viele Leute angemeldet, wie genommen wurde. Und ich habe tatsächlich den Zuschlag bekommen. Also das freut mich noch heute. Die Führungsakademie in Karlsruhe. Mhm. Und da war ich dann 15 Monate. Und von der Führungsakademie hatte man 3 Monate die Chance, in einer Firma zu hospitieren und 3 Monate im Ausland. Beide Stellen durfte man sich selber auswählen.
Das ist natürlich schön, da kann ja, man auch mal super, ein bisschen... Ja,
super, genau. Und ich habe gedacht, ich habe von Lebensmittelfirmen zu wenig Ahnung. Ich habe die ganze Zeit mit Wasser gekocht. Ja. Also, ich suche mir eine große Lebensmittelfirma in unserem Regierungsbezirk und frage da mal nach, ob die mich nehmen. Jetzt, wenn man da so anruft und sagt, man will ein Praktikum machen, dann... freue die sich natürlich ungeheuer, gell? Also wieder so jemand, den man ein Vierteljahr unterhalten muss und der bloß stört. Also das Wort Praktikant ist einfach kein gutes Wort. Dann habe ich gesagt, na ja, also der Lothar Späth, unser Ministerpräsident, hat mit den Firmen ausgemacht, dass die Leute von der Führungsakademie bei den Firmen anfragen dürfen. Jetzt fragen Sie doch mal Ihre Geschäftsleitung. Dann kam der Rückruf von der Firma, ich hätte einen Termin bei der Geschäftsleitung, sie wollte es mit mir persönlich besprechen, was sie machen könnte. Und das war natürlich erste Sahne. Ich wurde dann Assistentin der Geschäftsleitung genannt. Und in dem Vierteljahr lagen mir die Leute zu Füßen. Also wenn ich gesagt habe, ich brauche dies, ich will das, das interessiert mich, dann lief das wie Butter. Ja? Wenn sie als Praktikante herkommen und sie wollen was, das ist ganz anders. Mhm. Ja?
Wie kommst du denn, dass jemand vom Staat dann auf einmal Assistenz der Geschäftsleitung von den Privatunternehmen wird? Ich weiß nicht, ist es heute auch noch so?
Also ja, im Prinzip schon. Also, heute das ganze System haben sie jetzt geändert.
Okay.
Aber die Hospitationen in Firmen, die gibt's noch. Aber nicht ein Vierteljahr, sondern eine Woche. Ja.
Okay.
Und ich habe dann halt gesagt, ich bin das Arbeiten gewohnt. Ich brauche irgendein Projekt, wo sie auch einen Nutzen davon haben. Und das fand ich dann. Ich hatte im Ministerium eine Beschwerde von einem anderen Bundesland, dass von dieser Firma die Gewürze nicht in Ordnung waren, dass Aflatoxine, also ein Schimmelpilzgift, in Muskatpulver drin waren. Und Aflatoxine sind ja sehr toxisch. Und ich habe vom Ministerium aus, haben mir gesagt, die Ware darf nicht in den Verkehr gebracht werden. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Firma sagt, ich mache das freiwillig, das kann, da habe ich es in der Hand, dann gibt es weniger Aufregung, dann kann ich die Kunden direkt beraten oder wir ordnen das an.
Als Staat?
Ja,
oder
ja
wir als Staat. An, nimm die Ware zurück.
Ja, genau. Ja, und dann kann auch die Firma da Widerspruch einlegen und prozessieren, weiß der Kuckuck was. Aber das war eine sehr ordentliche Firma, denen lag das Wohl des Verbrauchers am Herzen und die waren selber ganz konsterniert, dass sie trotz ihrer Qualitätssicherung aflatoxinhaltiges Muskat Pulver vertrieben haben und haben das zurückgezogen. Und als ich in der Firma war, habe ich gesagt, mich würde mal interessieren, wie teuer diese Aktion, diese staatliche Beanstandung für sie war. Also haben sie gesagt, das haben wir eigentlich gar nicht ausgewertet, wir wollten es gar nicht so genau wissen. Und dann sage ich, naja, aber ich finde jetzt als staatliches Handeln, finde ich das schon wichtig, wenn ich weiß, wie teuer das ist. Also dann wird man schon ein bisschen demütig. Ich meine, wenn es nicht in Ordnung ist, muss man es zurückrufen, aber trotzdem. Und dann durfte ich zusammen mit dem Controlling erheben, wie teuer das war. Also am teuersten war die Zeitaufwand des Außendienstes, diese ganzen Päckchen in Hunderten von Läden einzusammeln und zurückzunehmen. Und es hat dann 2,2 Millionen an Sachkosten.
Damals noch D-Mark
wahrscheinlich. D-Mark, ja, 2,2 Millionen D-Mark und etwa 0,8 Millionen D-Mark an Folgekosten. Denn die haben natürlich ihre ganze Qualitätssicherung auf andere Füße gestellt. Ja. Die sind in das Land gefahren, wo die Nüsse herkamen, haben geguckt, wie die produziert werden, wie die getrocknet werden, wie die umgeschlagen werden und haben dann festgestellt, da liegt einiges im Argen, was das Schimmelpilzwachstum befördert, und haben das geändert. Und ich habe dann nachher gedacht, du lieber Himmel, also eine normale Firma, wenn die so knapp 3 Millionen Folgekosten in einem Jahr hat, die kann auch pleite dran gehen. Ich meine, diese Gewürzfirma war unter dem großen Dach von einem großen Hersteller, Lebensmittelhersteller, da ging das noch. Aber puh, also es hat mich schon beeindruckt. Und am schlimmsten war für die Firma der Rufschaden, weil die Verbraucher sagen, von denen habe ich irgendwie was gehört, da ist was nicht in Ordnung. Dann gucken die Leute normalerweise nicht mehr, ist das jetzt Pfeffer oder Salbei oder ist das Muskat, sondern von denen kaufe ich mal lieber nichts. Mhm. Ja. Und das ist schon, ja, also das war für mich sehr eindrücklich. Ja.
Und danach ging es weiter ins Auslandspraktikum. Was haben Sie da gemacht?
Ja, da habe ich mir bewusst Brüssel und die EU-Kommission rausgesucht. Ich wollte einfach wissen, die Lebensmittelgesetzgebung ist im Prinzip voll in der EU-Hand. Und da sagt man immer, das ist zu umständlich und zu lang. Und ich wollte einfach mal wissen, wie viele Leute machen das eigentlich? Und war bass erstaunt, dass die Abteilung, die fürs Lebensmittelrecht zuständig ist, gerade mal 30 Personen umfasste. Also von wegen aufgeplusterte Behörde, nichts da. Ja? 30. Ne? Und dann wollte ich einfach wissen, was kann man denn als Bundesland in der EU machen? Hat man da einen Einfluss oder nicht? Und das war dann schon auch sehr interessant. Ja? Also die Bundesländer, wenn die EU bestimmte Abfragen gestellt hat, dann muss normalerweise Deutschland das beantworten. Und ich war dann als Deutschland natürlich verantwortlich für die Papiere, die aus Deutschland kamen, unter anderem. Und die anderen Länder, die haben halt eine Auswertung geschickt, was sie an Lebensmittelüberwachung treiben, ein paar Seiten, und das konnte man dann mit den restlichen 12 EU-Staaten vergleichen. Aber Deutschland, das hat natürlich von jedem Bundesland seine Papiere geschickt. Dann habe ich den angerufen in Bonn damals noch und habe gesagt, das geht ja nicht, was macht denn ihr da? Die Bundesländer, die haben wieder so unmöglich berichtet, wir können das gar nicht zusammenfassen. Und ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich ein 3-Monats-Praktikant in der Kommission bin, sondern ich habe gesagt, das ist ja unverschämt, was sie uns da schicken. Gell? Wie soll denn die Kommission die deutschen Berichte nutzen, wenn sie das, also 10 und 12, und wie viele Bundesländer waren wir denn damals, glaube ich 12, wenn sie da genauso viel Papiere schicken wie die restliche EU. Ich bin jetzt Deutsche, mich hat das interessiert, ich habe das ausgewertet, aber jemand anders macht das gar nicht, da werde mir einfach nicht berücksichtigt. Ach so, ja. Dann habe ich gesagt, also bis in 14 Tagen schicken Sie mir die Zusammenfassung. Dann kamen die Papiere von Deutschland. Und es hat dann offensichtlich irgendein Mensch zusammengefasst, der die Überschrift von den Spalten nicht lesen konnte. Und deswegen haben dann die Analysen und die Anzahl der Proben nicht zusammengepasst. Also sprich, da hat jemand das Formular falsch ausgefüllt und ein anderer hat es dann falsch zusammengezählt. Also wieder zurück auf los. Ich habe gedacht, meine Güte, was sind doch mir für Trottel von Deutschland, dass wir das so bearbeiten, gell? Also Habe mich richtig aufgeregt, ja. Und naja, also das war so meine Arbeit dort. Aber vielleicht ist auch noch interessant, wie ich zu der Arbeit kam. Denn in Brüssel war es so, ich kam und dann hieß es, ach, Sie sind schon da. Ja, so typisch, der Praktikant ist schon da. Ja.
Oh je,
und in Brüssel
vorbereitet.
Ja, und in Brüssel sind natürlich viele Praktikanten unterschiedlicher Niveaus. Da sind nach der Schule, nach dem Studium, aus allen Herren Ländern, ja, also immer mit Geschäft verbunden. Und die erste Woche haben die mich, ja, wie soll ich sagen, mal kopieren lassen, die wichtigsten Gesetze. Und nach einer Woche habe ich gedacht, also ich werde vom Land Baden-Württemberg bezahlt, dass ich in Brüssel bin und ich schaffe nichts rechts. Das gibt's doch nicht, ja. Und dann wollte ich einen Termin beim Chef haben von den 30 Leuten. Herr Dr. Gerner war zum Glück ein Deutscher. Denn, also, das ist im Ausland auch so, wenn man seinen Unmut in einer anderen Sprache äußern muss, das ist schon ein bisschen schwieriger, ja. Also, da war ich gerade froh, dass er Deutscher war und ich hatte das eh beschäftigt und er hätte keine Zeit. Und da sage ich, na ja, also, ich will ja bloß ein Geschäft. Also, dann warte ich jetzt mal im Vorzimmer, bis er rauskommt. Und nach einer Stunde hat die Sekretärin eben gesagt, die geht nicht, kommen Sie doch mal, ja. Und dann sagt er, was ist denn passiert? Und dann sage ich, Herr Gerner, also ich kann doch da nicht bloß rumkopieren. Jetzt ist ja Woche rum und ich habe noch kein Geschäft, gell. Und dann sagt er, ja, dann müssen wir uns nächste Woche drüber unterhalten. Und ich habe gesagt, wann nächste Woche? Reicht Ihnen Montag? Und dann sage ich, ja, wie viel Uhr? Ja, also dann treffen wir uns zum Mittagessen. Und dann kommt auch gleich noch mein Betreuer mit und am Mittagessen haben wir getafelt. Ich habe gedacht, mir hat das Essen gar nicht geschmeckt, weil ich immer gedacht habe, wann kommt er denn endlich zum Punkt, ja? Beim Espresso dann. Ja,
Espresso.
Also das war eine Lehre für mich, wie in Brüssel Verhandlungen geführt werden. Erstmal die Atmosphäre muss stimmen. Hat mir aber vorher keiner gesagt, ja. Aber gut, man lernt halt dann dazu, gell, beim Tun. Und in diesem Gespräch beim Espresso hieß es, Frau Roth, überlegen Sie sich doch mal ein Überwachungsprogramm für die ganze EU. Einfach so ein erstes kleines Überwachungsprogramm, Lebensmittelüberwachung, dass alle Mitgliedstaaten Sachen, die sie sowieso untersuchen, jetzt mal wirklich tun und die Ergebnisse berichten. Und dann sage ich, ja, das ist ja wunderbar, das ist ja genau mein Thema. Und dann habe ich mir rausgesucht, einfache Parameter, die auch in Portugal und in Griechenland untersucht werden können, nämlich Nitrat in Babynahrung. Babynahrung ist ein sensibles Lebensmittel, Nitrat ist schlecht für zu hohe Gehalte für die Kleinstkinder. Also das muss jeder untersuchen können. Und da habe ich mir noch ein anderes ausgedacht, so für Verbrauchertäuschung. Man hat diese Schrimps und diese Meeresfrüchte oft mit einem Eispanzer überzogen, dass sie nicht kaputt gehen. Und da kann man natürlich mit dem Gewicht ganz schön dann schummeln. Ja,
wenn man ein bisschen Wasser drumherum und dann ist alles wieder gut.
Ja, genau. Ein bisschen mehr Wasser und dann kann man ein bisschen Kosten sparen. Und noch ein paar so kleinere Sachen, ja, Rückverdünnung von Orangensäften, ja, also dass man nicht mehr Wasser reintut, wie man vorher beim Konzentrieren rausgetan hat und noch eine Mikrobiologie. Also richtig ganz bescheiden. Es war das erste Lebensmittelüberwachungsprogramm der EU. Und das habe ich in einer Woche geschrieben. Es ist ja nichts wahnsinnig Schwieriges. Gell? Habe dann noch einen Berichtszettel rankriegt, wie sie berichten sollen, weil ich aus Erfahrung wird man ja schlauer, wenn man das nicht vorgibt, dann berichtet jeder anders. Eine in Milligramm, der andere in Gramm, der dritte bezogen auf Trockenmasse. Also das muss man schon festlegen. Und habe dann noch geschrieben, sie sollen angeben, mit welcher Methode sie es gemacht haben, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie ist die apparative Ausstattung. Ja, und es war nach einer Woche weg. Und ich dachte dann, ja, lieber Himmel. Und dann hat es, bis ich fertig war in Brüssel, hat es dann den Weg durch die Bürokratie genommen. Wer da alles zustimmen musste, das war dann auch schon ganz hilfreich. Aber als ich ging, ist das Ding im Amtsblatt der EU in allen Amtssprachen erschienen. Da war ich also schon richtig stolz. Das ist so viel zur EU.
So viel zur EU und der Führungsakademie. Ich nehme mit, Initiative zeigen scheinbar hilft ziemlich gut, um was zu bewirken. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, ich wurde dann stellvertretende Amtsleiterin in Fellbach im Chemischen Landesuntersuchungsanstalt und bekam hier zusätzlich zur Stellvertretung auch noch ein kleines Labor, fette Öle, Eier, Teigwaren, ja, Fertiggerichte.
Ich nehme an, mit Ihrem Tatendrang haben Sie auch da ziemlich was bewirkt.
Ja, also ich meine, Öle, das war jetzt nicht so ein tolles Labor, das hatte kein Image gehabt. Wir haben Sonnenblumenöle, Rapsöle und inzwischen auch Olivenöle untersucht. Und als ich dann anfing, kamen plötzlich verstärkt Beschwerdeproben für Olivenöle auf meinen Tisch. Das würde scharf schmecken, das würde bitter schmecken. Manche waren auch normal, die haben geschmacklos, ja, so wie letztendlich Sonnenblumenöl auch und Rapsöl, also wie ein raffiniertes Öl eben geschmacklos war. Und ich habe dann festgestellt, ich weiß gar nicht, wie ein richtiges Olivenöl schmeckt. Das war damals noch nicht Usus in deutschen Landen. Und als ich herumtelefonierte, wer hat denn Ahnung vom Öl, gab es genau einen Lebensmittelchemiker in den 50 Untersuchungseinrichtungen in Deutschland, die von Öl etwas wussten. Ja? Und der war in Nordrhein-Westfalen. Und dann habe ich weiter telefoniert mit den Schweizer Kollegen, die saßen ja näher an Italien und so dran.
Und da, wo das Olivenöl herkam.
Ja, genau. Ne? Die wussten natürlich schon viel besser, wie richtiges Olivenöl schmeckt. Und der Kollege, der Dr. Grob von Zürich, vom Untersuchungslabor, sagt, Sie müssen mit nach Italien gehen zum Olivenölkongress. Und dort war sowohl die Industrie als auch die Überwachung. Und die Industrie vertrat die Meinung, man soll nicht so viel rumuntersuchen, das schadet dem Produkt. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, ja, die Deutschen wissen zwar bislang noch nicht, wie Olivenöl schmeckt, ja, aber das ist im Aufschwung. Und wenn die Deutschen merken, das gute Olivenöl bleibt in Italien und das schlechte kommt nach Deutschland, dann ist der deutsche Verbraucher ein scheues Reh, dann haben sie über kurz oder lang Probleme. Und das war natürlich schon gut, ja. Und hier in Deutschland habe ich dann versucht, ein Olivenölpanel mit dem Deutschen Fettforschungsinstitut auf die Beine zu stellen. Denn das Wichtigste bei Olivenöl war nicht die chemische Untersuchung, sondern die sensorische, geruchlich, geschmacklich. Auch die Grenzwerte waren geruchlich, geschmacklich festgelegt. Und die Olivenölländer haben gesagt, wenn nicht ein zertifiziertes Panel das untersucht, dann könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Wenn ihr das nicht habt, dann gilt es einfach nicht.
Dann glauben wir euch nicht, ja, quasi nach dem Motto.
Und dann hat das Fettforschungsinstitut dann mit den Olivenölländern hier in Köln einen Ölverkostungskurs gemacht. 3 Tage lang haben wir gutes und schlechtes Olivenöl verkostet. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einen See unter in meinem Magen. Ich konnte am Hotel nicht einmal mehr Butter aufs Brot nehmen. Ja. Aber es kam so langsam in die Gänge und das hat dann wieder Spaß gemacht. Das war was ganz anderes und das war schon ein bisschen meine Idee, dass man dann jetzt hier auch Olivenöl verkosten kann und beanstanden kann.
Und das Resultat? Es wurde umgesetzt und ja, ab da wusste der Verbraucher hoffentlich auch ein bisschen besser, dass ja, Olivenöl gern auch mal ein bisschen bitter und ja, ja, scharf schmecken darf.
Ja, das,
und muss
das,
sogar.
Ja, ja, genau, genau. Das hat sich dann langsam verbreitet. Da wurde das Verbraucherwissen ist auch besser geworden. Ja.
Schön. Nach stellvertretender Amtsleiterin folgt in der Konsequenz dann irgendwann die richtige Amtsleiterin.
Ja, ja.
Wie war denn das für Sie damals?
Die Amtsleitung habe ich nach meinem noch 3 Jahre im Ministerium, war ich dort und habe die neue Organisation der Lebensmittelüberwachung mit begleitet. Und diese Strukturänderungen, die habe ich dann als Amtsleitung voll zu spüren bekommen. Denn im Ministerium haben wir festgelegt, aus den 14 Untersuchungsämtern werden 5. Ja? Das war sinnvoll, Konzentrierung, Schwerpunktlaboren erstellen. Aber als Amtsleiterin habe ich dann hier in Fellbach die Stammbesatzung gehabt. Dann kamen Kollegen aus der Stadt Stuttgart dazu, die dort Lebensmittelüberwachung gemacht haben. Dann Kollegen vom Landesgesundheitsamt. Und die tierärztlichen Kollegen in den Neubau, die früher in der Atzenbergstraße in Stuttgart gewohnt haben, in Anführungszeichen. Also aus 4 Ecken, jeder mit seiner Vorstellungen, wie man Chemikalien bestellt, wie man Berichte schreibt, ob man überhaupt Veröffentlichungen macht und wenn ja, wie. Wir hatten also kein Wir-Gefühl. Ja? Das musste erstmal erstellt werden. Und als ich am Freitag, den 1.12.2000 hier anfing, habe ich mit meiner ersten Abteilungsleitersitzung genau das thematisiert. Am Montag kam ein Erlass vom Bund, dass wir jetzt plötzlich ganz schnell auf BSE untersuchen müssen, weil positive BSE-Werte aufgetaucht sind.
Ich sehe richtig, Sie sind ein Wochenende im Amt hier dann kommt am BSE.
Ja,
ich
genau.
Weiß, das ist vielleicht schon ein Weilchen her, aber ich glaube, da können Sie kurz noch was dazu sagen.
Also das war der Hammer, das war wirklich der Hammer. Und keiner hatte eine Methode, in ganz Baden-Württemberg nicht. Und ich dachte immer, hey, Moment mal, von BSE reden wir doch schon seit Jahren. Wieso hat denn da keiner mal eine Methode erarbeitet? Aber gut, das nützt natürlich in der Krise nichts. Und die Krise ist natürlich toll, weil dann plötzlich viele Sachen kein Problem mehr sind. Geld ist kein Problem. Der Ministerialdirektor rief mir an und hat gesagt, wie viel Geld brauchen Sie? Ja gut, das habe ich natürlich gleich eine Zahl gewusst. Ja? Dann konnte man die Geräte kaufen. Dann Personal befristet einstellen, kein Problem mehr. Ja? Und meine Leute haben auch sehr fantastisch abteilungsübergreifend zusammengearbeitet. Die Tierärzte, die waren gerade 4 Wochen vorher in ihren Neubau eingezogen, haben die Kisten noch nicht richtig ausgepackt. Dann haben wir gesagt, ja, also Moment mal, das, was ursprünglich das Labor für ABC war, das wird jetzt BSE-Labor. Ja? Man wusste ja damals gar nicht, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen sein müssten. Dann hat man natürlich die Hochsicherheitslabors für die Tiermedizin genommen und dort BSE-Labor aufgebaut. Und nach 3 Wochen haben wir doch sage und schreibe eine Methode gehabt. Also sensationell, ja. Und dann ging es natürlich an zu untersuchen. Und ich habe dann relativ rasch einen Zweischichtbetrieb eingeführt. Das ist im öffentlichen Dienst ja absolut ungewöhnlich, ja. Zweischichtbetrieb. Morgens um 6 bis abends um 10 haben wir untersucht. Und der Personalrat war mit an Bord natürlich, anders geht es gar nicht. Und wir haben auch gesagt, wer die BSE-Untersuchung macht, das können viele im Haus. Also nicht nur die Tierärzte und Biologen, sondern auch die Chemiker, die chemisch-technischen Assistenten. Denn das war eine PCR-Methode, die man eben auch, das hat sehr viel mit Chemie zu tun. Ja. Und dann hieß es, ja Moment mal, wir können doch keine Gehirnproben untersuchen. Da sage ich, ach du lieber Himmel, Leute, ob ihr jetzt Leberwurst untersucht oder Gehirn, das ist doch gerade egal. Also das ist eine PCE-Untersuchung und welche Matrix das ist. Aber wir haben gesagt, nur Freiwillige, gell? Also das ist ja ganz klar. Und da haben sich jede Menge Freiwillige gemeldet. Und wir haben Samstag, Sonntag zurückgearbeitet, wir haben 2-Schicht-Betrieb gemacht. Also es war sagenhaft, wie dieses Haus praktisch, man hat sich noch nicht richtig gekannt, man wusste nicht, wie die Leute heißen und wie die plötzlich zusammen angepackt haben. Also das war richtig, richtig klasse. Also in der Krise liegt die Chance, muss man immer sagen. Aber für mich war natürlich auch die Sache, so überrascht werden will ich nicht normal, ja. Also man muss als Staat vorausdenken. Also staatliches Untersuchungsamt muss sich vorher die Krise sehen und vorher eine Methode erarbeiten und nicht warten, bis es irgendwo in der EU positive Werte gibt und dann erst so lange warten, bis es zu uns kommt. Und ich meine, dass keine Methode bestand, das war im Prinzip Politik. Man wollte nicht, dass die Untersuchungsämter diese Untersuchungen machen. Man wollte keine positive BSE-Befunde haben.
So Augen zu und durch, nach dem Motto Augen zu und durch.
Das wird uns schon verschonen, ja. So ähnlich wie die Olivenölleute in Mailand, vom Untersuchen wird das Produkt schlecht, gell? Und ich sage, wir als Beamte, als Angestellte in einem staatlichen Untersuchungsamt haben den Verbraucherschutz als erstes Ziel und nicht den Firmenschutz und nicht den Politikerschutz. Das gibt's doch nicht. Wir können es uns leisten, deswegen sind wir auf Lebenszeit angestellt, unsere Stimme zu erheben. Und das habe ich in vielen Situationen gemacht. Denn für den Minister ist eine Beanstandung eines baden-württembergischen Betriebes natürlich nicht angenehm. Wenn wir Ware aus Spanien oder sonst wo beanstandet haben, dann könnte man sagen, ah, die tollen Untersuchungsämter haben wieder was gefunden. Also insofern fand ich jetzt meine Stellung als Amtsleiterin, also das war einfach super, ja. Anders als im Ministerium musste dich da nicht immer 5 Leute, die noch einen Haken hinmachen, dass ich irgendwas schreiben darf, sondern ich konnte einfach handeln Und ja, und wenn halt einmal was nicht ganz richtig lief, dann haben wir es halt anders gemacht. Ja, ich finde, Fehlereingeständnis gehört zur Führung dazu. Ja, wenn ich immer alles absichere, da komme ich nirgendwo hin. Und wir haben dann recht früh angefangen mit Leitbild und Mitarbeiterschulung und Führung. Und das war eigentlich mein eigentliches Thema. Das habe ich dann gemerkt, das liegt mir, Mitarbeiter zu motivieren und zu führen und im Zweifelsfall aber auch mal Grenzen zu setzen und sagen, so geht's nicht. Auch aktiv Mitarbeiter kündigen, wenn sie nicht funktioniert haben. Das ist einfach, führen nur mit Lob, das geht nicht. Ja, man muss auch mal Konsequenzen ziehen, wenn es nicht klappt.
Frau Roth, es ist wahnsinnig spannend gewesen von Anbeginn Ihrer Tätigkeit bis zum Schluss über viele Aspekte hinweg, von Trinkwasser über das Olivenöl bis hin zur Führung und generellen Themen, ganz spannend am Schluss. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich könnte noch weiter zuhören.
Ja, ich auch.
Und vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, bitte sehr, gern geschehen.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.